Wie treffen Ärzte eigentlich Entscheidungen, wenn der, ich sag mal, Goldstandard der Wissenschaft, also riesige, eindeutige klinische Studien, für ihren ganz speziellen Fall einfach fehlt? Das ist eine Situation, die öfter vorkommt, als man so denkt. Und das Ergebnis ist, dass die Praxis von Krankenhaus zu Krankenhaus, von Region zu Region teils dramatisch unterschiedlich ist. Was hier Routine ist, wird 50 Kilometer weiter vielleicht kaum je gemacht. Und genau für dieses Dilemma wurde in den 1980er Jahren von der Rand Corporation und der UCLA eine Methode entwickelt. So eine Art Brücke zwischen harter Wissenschaft und, naja, ärztlicher Erfahrung. Man nennt sie die RAND UCA Appropriateness Method oder kurz ROM. Unsere Mission heute für Sie. Wir wollen gemeinsam herausfinden, wie dieses System funktioniert, was es wirklich bedeutet, wenn eine Behandlung als angemessen gilt und wie dieses Werkzeug helfen soll, zwei große Probleme gleichzeitig zu bekämpfen. Überversorgung und eben Unterversorgung in der Medizin. Okay, packen wir das mal aus. Beginnen wir doch mal mit dem Kernbegriff Angemessenheit. Laut dem Handbuch, das Sie uns geschickt haben, ist eine Prozedur dann angemessen, wenn der erwartete gesundheitliche Nutzen die erwarteten negativen Konsequenzen bei weitem überwiegt. Aber da ist ein entscheidender Nachsatz. Unabhängig von den Kosten. Es geht also nicht darum, was billig ist, sondern was für den Patienten rein medizinisch am besten ist.
Ja, das ist die absolute Grundlage. Und um diese Angemessenheit zu bewerten, nutzt man einen sehr, sehr strukturierten Prozess, die sogenannte modifizierte Delphi-Methode.
Moment, bevor Sie weitermachen. Delphi-Methode, das klingt jetzt sehr nach antikem Griechenland, nach Orakel. Was hat das damit zu tun?
Ein bisschen was schon. Also die ursprüngliche Delphi-Methode wurde entwickelt, um Expertenmeinungen zu bündeln, ohne dass sich die Experten gegenseitig beeinflussen.
Ah, okay.
Man will sozusagen den Schwarmgeist anzapfen und Phänomene wie Gruppenzwang oder, naja, die Dominanz der lautesten Person im Raum vermeiden. Die RAM nutzt eine angepasste Version davon.
Und wie fängt das an?
Das Ganze beginnt ganz nüchtern mit einer umfassenden Literaturrecherche. Ein Team durchforstet wirklich alles, was die Wissenschaft zum Thema hergibt.
Okay, also erstmal die Fakten auf den Tisch. Und dann?
Auf Basis dieser Fakten wird eine unglaublich detaillierte Liste von klinischen Szenarien erstellt. Man nennt das Indikationsliste.
Und das sind dann wie viele? 10? 20?
Nein. Stellen Sie sich das eher wie eine gigantische Matrix mit Hunderten, manchmal sogar Tausenden hypothetischen Patienten vor.
Tausenden?
Ja. Zum Beispiel ein 65-jähriger Mann mit Brustschmerzen nur bei starker Anstrengung, einem unauffälligen EKG, aber einem auffälligen Belastungstest. Und für jedes dieser Mini-Szenarien wird die Frage gestellt, wäre eine bestimmte Herzoperation für genau diesen Patienten angemessen?
Das ist ja eine Wahnsinnsarbeit. Wer bewertet das alles?
Dafür wird ein Expertenpanel zusammengestellt, meist so 7 bis 15 sorgfältig ausgewählte Koryphäen auf dem Gebiet. Und jeder einzelne von ihnen bewertet jedes einzelne Szenario auf einer Skala von 1 bis 9.
1 bis 9?
Genau. Wobei 1 für absolut unangemessen steht und 9 für absolut angemessen.
Kurze Zwischenfrage. Warum eigentlich 1 bis 9? Eine Skala von 1 bis 10 wäre doch so gefühlt naheliegender, oder?
Gute Frage. Also die 9-Punkte-Skala hat den Vorteil, dass sie eine ganz klare Mitte hat, die 5. Das erlaubt eine neutrale mittlere Einstufung und teilt die Skala in 3 klare Bereiche. Unangemessen 1 bis 3, unsicher 4 bis 6 und angemessen 7 bis 9.
Ah.
Bei einer 10er-Skala gibt es keine eindeutige Mitte, was die statistische Auswertung verkomplizieren kann. Das ist ein methodisches Detail, aber ein wichtiges.
Verstehe.
Und dieser Bewertungsprozess ist das eigentliche Herzstück, nehme ich an. Wie läuft der genau ab, um diesen Gruppenzwang zu vermeiden, den Sie erwähnt haben?
Exakt. Er läuft in 2 streng getrennten Runden ab.
Okay. In der ersten Runde bekommt jeder Experte diese riesige Liste nach Hause geschickt und bewertet alles für sich allein. Still und heimlich, ohne jede Absprache.
Also die erste komplett isolierte Meinung. Und dann?
Dann kommt die 2. Runde. Und die ist entscheidend. Das gesamte Panel trifft sich für 1 oder 2 Tage, geleitet von einem neutralen Moderator.
Mhm.
Jeder Experte bekommt dann einen Ausdruck, der ihm 2 Dinge zeigt. Seine eigene Bewertung für jedes Szenario und, ganz wichtig, anonymisiert, wie das gesamte Gremium abgestimmt hat.
Aha. Man sieht also sofort, Moment, hier lag ich im Mittelfeld, aber bei dem Fall war ich der Einzige, der eine 9 gegeben hat, während alle anderen bei 3 lagen.
Genau, so ist es. Und dann wird natürlich diskutiert.
Heiß diskutiert, stelle ich mir vor.
Ja, aber gezielt. Der Moderator lenkt die Diskussion auf die Fälle, bei denen die Meinungen am weitesten auseinandergingen. Die Experten tauschen ihre Argumente aus. Vielleicht hat einer eine Studie im Kopf, die die anderen vergessen haben. Vielleicht hat ein anderer ein Szenario missverstanden. Und nach dieser Diskussion bewertet aber wieder jeder für sich, allein und anonym, die gesamte Liste noch einmal.
Aber Moment mal, auch wenn Sie danach alleine abstimmen, die Gefahr, dass der charismatischste Professor mit dem größten Namen alle anderen von seiner Meinung überzeugt, die besteht doch trotzdem, oder?
Das ist die größte Herausforderung. Absolut. Und genau deshalb ist die Rolle des Moderators so unglaublich wichtig. Seine Aufgabe ist es nicht, einen Konsens zu erzielen.
Sondern
sicherzustellen, dass alle Perspektiven gehört werden. Das Ziel ist nicht, dass am Ende alle das Gleiche denken. Es geht darum, herauszufinden, warum sie unterschiedlich denken. Basiert die Uneinigkeit auf unterschiedlichen Interpretationen der Wissenschaft oder auf reiner klinischer Intuition? Die anonyme Zweitbewertung hilft dann, den sozialen Druck zu minimieren.
Am Ende zählt nur, was auf dem Zettel steht.
Genau. Und auf Basis dieser zweiten, finalen Bewertung wird dann die Klassifizierung vorgenommen. Liegt der Median der Bewertungen zwischen 7 und 9, gilt die Prozedur für dieses Szenario als angemessen. Liegt er zwischen 1 und 3, ist sie unangemessen. Und der mittlere Bereich, 4 bis 6, wird als unsicher oder unklar eingestuft.
Okay, das klingt logisch. Aber was passiert, wenn die Meinungen auch nach der Diskussion noch total gespalten sind? Sagen wir, die Hälfte gibt eine 9 und die andere Hälfte eine 1. Der Median könnte dann ja trotzdem irgendwo in der Mitte liegen.
Exzellenter Punkt. Und hier hat die Methode einen wirklich cleveren Mechanismus eingebaut. Neben dem Median wird auch die Meinungsverschiedenheit, das sogenannte Disagreement, gemessen. Wenn die Bewertungen im Panel zu stark streuen, es gibt dafür eine statistische Definition, wird das Szenario automatisch als unsicher klassifiziert.
Wirklich? Selbst wenn der Median rein rechnerisch bei 8, also im angemessenen Bereich, liegen würde?
Selbst dann.
Wow. Das heißt, die Methode zwingt die Unsicherheit nicht weg, sondern sie macht sie sichtbar. Sie sagt quasi, selbst die besten Experten sind sich hier uneins, also Obacht.
Das ist ja fast eine eingebaute Demut vor der Komplexität. Genau das ist eine ihrer größten Stärken. Sie respektiert und dokumentiert die Grauzonen der Medizin.
Gut, ich glaube, ich verstehe jetzt, was angemessen in diesem Kontext bedeutet. Es ist quasi das Gütesiegel eines Expertenpanels. Aber das klingt für mich immer noch nach einer Option, nicht nach einem Muss. Wenn mein Arzt mir sagt, eine Operation sei laut RAM angemessen, heißt das dann, ich muss sie unbedingt machen lassen?
Nein, absolut nicht. Und das führt uns zu einem feinen, aber extrem wichtigen Unterschied. Die Methode kennt eine zweite, noch viel strengere Kategorie, die Notwendigkeit. Auf Englisch Necessity.
Notwendigkeit, okay.
Eine Prozedur ist nur dann notwendig, wenn 4 Bedingungen erfüllt sind. Erstens, sie muss natürlich angemessen sein.
Logisch.
Zweitens, es wäre ein Behandlungsfehler, den Patienten die Prozedur nicht anzubieten. Drittens, es muss eine realistische Chance bestehen, dass die Prozedur dem Patienten nützt. Und viertens, der erwartete Nutzen darf nicht nur marginal oder winzig sein.
Puh, das ist eine viel höhere Hürde. Lassen Sie mich das mal für mich übersetzen. Angemessen ist wie ein grünes Licht an einer optionalen Abzweigung auf der Autobahn. Man kann sie nehmen, es ist sicher und sinnvoll. Notwendig ist die allerletzte Ausfahrt, bevor die Straße von einer Klippe stürzt. Man muss sie nehmen, alles andere wäre fatal.
Die Analogie gefällt mir. Sie trifft es ziemlich genau. Und diese Unterscheidung ist eben nicht nur akademisch, sondern hat eine enorme praktische Relevanz.
Inwiefern?
Mit dem Kriterium der Notwendigkeit kann man nämlich erstmals systematisch Unterversorgung messen. Also die Fälle, in denen Menschen eine Behandlung, die sie dringend gebraucht hätten, nicht bekommen.
Das ist ein entscheidender Punkt. Man denkt ja meistens nur an die Ärzte, die zu viel operieren. Aber hiermit kann man auch die finden, die vielleicht zu zögerlich sind.
Genau. Und das führte zu einer der überraschendsten Erkenntnisse der frühen RAND-Studien, die auch in ihren Quellen beschrieben wird. Die Forscher gingen ursprünglich davon aus, dass in Regionen, wo extrem viel operiert wird, auch ein hoher Anteil an unangemessenen Eingriffen stattfindet.
Hätte ich auch gedacht. Klingt logisch. Wo der Hammer kreist, sieht alles wie Nagel aus.
Das war aber nicht zwangsläufig der Fall. Die Studien deuteten auf ein viel komplexeres Bild hin. Überversorgung und Unterversorgung können gleichzeitig am selben Ort existieren.
Beides gleichzeitig.
Ja. Das Handbuch zitiert ein beeindruckendes Beispiel aus den 80ern. In Großbritannien wurden damals nur 1/7 so viele Herzbypass-Operationen durchgeführt wie in den USA. Trotzdem fand man auch dort eine erhebliche Überversorgung bei Patienten, die den Eingriff gar nicht brauchten, und gleichzeitig eine massive Unterversorgung bei denjenigen, die ihn dringend benötigt hätten.
Ja, das ist ja paradox. Das Problem ist also nicht einfach zu viel oder zu wenig, sondern die Falschen bekommen es und die Richtigen nicht. Das stellt die ganze Debatte auf den Kopf. Diese Erkenntnis ist ja fast schon philosophisch. Aber was fängt jetzt ein Krankenhaus oder ein Gesundheitsministerium mit dieser riesigen Liste von hunderten bewerteten Szenarien an? Das kann sich doch kein Arzt alles merken.
Richtig, das wäre unmöglich. Deshalb gibt es zwei Hauptanwendungswege. Der eine ist der retrospektive, also der rückblickende Blick. Man nutzt die Kriterien, um die Versorgungsqualität zu messen. Ein Forscherteam nimmt sich zum Beispiel 500 Patientenakten von durchgeführten Herzkatheteruntersuchungen vor und prüft für jeden einzelnen Fall, war dieser Eingriff laut den RAM-Kriterien angemessen, unsicher oder unangemessen.
So bekommt man dann ein hartes Bild von der Qualität.
Genau.
Aber sind Patientenakten dafür überhaupt genau genug? Ich stelle mir vor, dass da oft genau die eine entscheidende Information fehlt, die man bräuchte, um den Patienten einem Szenario zuzuordnen.
Das ist in der Tat die Achillesferse dieses Ansatzes. Eine Schweizer Studie zu Bandscheibenoperationen, die in den Quellen erwähnt wird, hat genau das gezeigt. In vielen Akten fehlten wichtige Details, was die Zuordnung erschwerte. Die Qualität der Analyse steht und fällt mit der Qualität der Dokumentation.
Okay, das ist also der Blick in den Rückspiegel. Aber kann man die Methode nicht auch als eine Art Navigationssystem für die Zukunft nutzen?
Das ist der zweite und vielleicht noch spannendere Weg. Die prospektive, also vorausschauende Anwendung. Hier entwickelt man auf Basis der Panel-Ergebnisse ganz konkrete Entscheidungshilfen, die Ärzte und Patienten vor der Behandlung unterstützen.
Ah, jetzt wird's praktisch. Also weg von der reinen Analyse hin zu echten Werkzeugen für den Arzt am Schreibtisch.
Genau. Und die Beispiele im Handbuch sind da sehr kreativ. Eines ist ein Algorithmus in Form eines einfachen Flussdiagramms. Der Arzt wird durch eine Reihe von Ja-Nein-Fragen zur Patientin geführt, zum Beispiel bei der Entscheidung für oder gegen eine Hysterektomie. Am Ende des Pfades steht dann die Empfehlung des Panels.
Ein Flussdiagramm klingt ein bisschen nach 80er-Jahre-IT, aber wahrscheinlich super effektiv, oder?
Absolut, aber es geht auch moderner. Die Universität Lausanne hat eine interaktive Website entwickelt. Ein Arzt kann dort die Daten eines Patienten mit Rückenproblemen eingeben, Symptome, Befunde, alles, und bekommt sofort angezeigt, wie das Expertenpanel die Angemessenheit einer Operation bewertet hat.
Okay, das ist das 21. Jahrhundert. Daten rein, Empfehlung raus. Klingt fast schon zu einfach. Und das dritte Beispiel war eine CD-ROM.
Ja, von der Erasmus-Universität Rotterdam für die Behandlung einer gutartigen Prostatavergrößerung. Die CD-ROM datiert die Quelle natürlich ein wenig, aber das Prinzip ist dasselbe und heute relevanter denn je. Man übersetzt diese unglaublich komplexen Expertendaten in ein einfach zu bedienendes, alltagstaugliches Werkzeug.
Das klingt jetzt alles nach der eierlegenden Wollmilchsau für die medizinische Entscheidungsfindung. Aber das kann es doch nicht sein. Da gibt es doch sicher Haken und Ösen. Wo stößt die Methode an ihre Grenzen?
Natürlich, perfekt ist sie bei weitem nicht. Das Handbuch diskutiert selbstkritisch mehrere Einschränkungen. Ein wichtiger Punkt ist die Zuverlässigkeit, also die Reliabilität. Die Methode scheint bei manchen medizinischen Prozeduren besser zu funktionieren als bei anderen.
Woran liegt das?
Es hängt stark von der Qualität der zugrunde liegenden wissenschaftlichen Evidenz ab. Eine Studie hat gezeigt, dass die Ergebnisse für Herzoperationen sehr zuverlässig waren. Bei der Hysterektomie war die Übereinstimmung zwischen verschiedenen Panels aber deutlich geringer.
Und der Grund dafür ist?
Für Herz-Kreislauf-Erkrankungen gibt es einfach eine riesige Menge an hochwertigen Studien. Für viele Indikationen zur Hysterektomie war die Datenlage damals viel, viel dünner.
Moment, da muss ich einhaken. Sie sagen, wo die Wissenschaft schwach ist, ist auch die Methode schwach. Aber sind das nicht genau die Fälle, für die man so eine Expertenmethode am dringendsten bräuchte? Wenn die Wissenschaft sowieso alles klar beantwortet, brauche ich ja kein Panel.
Das ist ein sehr scharfsinniger Einwand. Die Methode ist am stärksten, wenn Sie auf einer soliden wissenschaftlichen Basis aufbauen und von dort aus in die Grauzonen extrapolieren kann. Sie kann Wissenslücken nicht füllen, sondern nur überbrücken. Wenn es gar keine wissenschaftliche Basis gibt, dann bewerten die Experten quasi im luftleeren Raum und dann spiegeln die Ergebnisse eben nur die sehr unterschiedlichen persönlichen Meinungen wider.
Verstehe. Ein weiteres Problem ist sicher die Aktualität. Die Medizin entwickelt sich ja rasend schnell.
Absolut. Das ist der Punkt der Veralterung, der Obsoleszenzgefahr. Was heute als angemessen gilt, kann durch eine einzige neue Studie morgen schon als veraltet oder sogar falsch gelten. Diese Kriterienkataloge aktuell zu halten, ist ein enormer kontinuierlicher Aufwand.
Ein bisschen wie bei Software-Updates?
Genau. Man entwickelt einmal eine riesige Datenbank und muss sie dann permanent pflegen, sonst ist sie bald wertlos. Und der dritte große Punkt ist eine gewisse Starrheit, Rigidity. Die Kriterien gelten ja für einen durchschnittlichen Patienten in einer durchschnittlichen Klinik. Aber in der Realität gibt es keine Durchschnittspatienten.
Das stimmt.
Der Arzt im Sprechzimmer muss immer individuelle Umstände berücksichtigen. Die Wünsche des Patienten, besondere Risikofaktoren, die lokale Expertise. Es ist kein Kochbuch, dem man blind folgen kann.
Das ist ein wichtiger Punkt für Sie als Patient. Nur weil ein Algorithmus vielleicht Nein zur OP sagt, heißt das nicht, dass es für Sie persönlich nicht doch die richtige Entscheidung sein kann.
Genau. Die Methode ist als Unterstützung gedacht, nicht als Ersatz für die ärztliche Entscheidung. Das Handbuch schlägt deshalb vor, dass Ärzte ihre Abweichungen von der Empfehlung einfach dokumentieren und kurz begründen. Das würde alles transparenter machen und trotzdem Flexibilität ermöglichen.
Okay, fassen wir die wichtigsten Erkenntnisse für Sie noch einmal zusammen. Die Randoclada-Methode ist ein unheimlich strukturiertes Werkzeug, um die Lücke zwischen wissenschaftlicher Evidenz und ärztlicher Erfahrung zu schließen. Sie ist besonders wertvoll in den vielen Grauzonen der Medizin. Sie hilft uns zu verstehen, wo Über-, aber eben auch Unterversorgung stattfindet, indem sie ganz klar zwischen angemessen und dem viel strengeren notwendig unterscheidet. Und sie ist kein starres Regelwerk, sondern ein Set von Werkzeugen, um Entscheidungen transparenter und besser informiert zu machen für Ärzte und für Patienten.
Zum Schluss möchte ich Ihnen noch einen Gedanken mitgeben, der in Ihren Quellen anklingt und der mich wirklich nachdenklich gemacht hat. Die Autoren stellen fest, dass multidisziplinäre Panels, also solche, in denen Ärzte verschiedener Fachrichtungen sitzen, zum Beispiel Chirurgen und Internisten, tendenziell weniger Prozeduren als angemessen bewerten, als Panels, die nur aus einer einzigen Fachrichtung bestehen, typischerweise der, die den Eingriff selbst durchführt.
Wow. Das heißt, wen man fragt, bestimmt maßgeblich die Antwort.
Genau. Das wirft eine fundamentale Frage auf. Was sagt uns das über die Natur medizinischer Expertise? Und inwieweit trägt ein vielleicht unbewusst auf das eigene Fachgebiet verengter Blick dazu bei, dass es in unseren Gesundheitssystemen zu Überversorgung kommt?
Ein Gedanke, der weit über die Medizin hinausgeht. Darüber werde ich definitiv noch eine Weile nachdenken.